Domradio Sonntagslicht.
Herbstliche Grüße aus dem Domradio. Herzlich willkommen beim Sonntagslicht. Hi, ich bin Michelle und ich habe mich wieder mal für euch durch die Nachrichten dieser Woche gewühlt. In Schal und Mantel, weil es dann doch ein bisschen kühler geworden ist. Aber vielleicht ist es ja bei euch auch so. Ich habe das richtig genossen, dass es kalt aber sonnig war. Also für mich ist das die beste Kombination. Ich komme ja vom Land und pendel dann in die Stadt zum Arbeiten und da bin ich morgens auf dem Weg zur Autobahn dann oft mit dem Sonnenaufgang unterwegs. Und das sieht so schön aus. Also da habe ich letztens wirklich innegehalten. Der Nebel, der hängt dann noch tief, die Sonne scheint und jetzt im Oktober sieht der Himmel dann einfach so golden und schön aus. Also gönnt euch wirklich mal den Morgenhimmel im Oktober. Da startet man ganz anders in den Tag. So, jetzt will ich den Impuls aber gar nicht vorwegnehmen. Die Hausaufgaben für diese Woche sind verteilt. Morgens in den Himmel gucken. Und jetzt starten wir auch schon mit den Good News der Woche. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Mit Licht und Schönheit geht's auch hier direkt weiter, denn in Essen, da läuft bzw. lief das zweitgrößte Lichtkunstfestival Deutschlands, das Essen Light Festival. Das ist so eine schöne Idee, denn dabei wird die ganze Stadt zu einer Lichtshow. Googelt das auch gerne einfach mal, wenn ihr nicht zufällig aus Essen kommt oder da vorbeigeschaut habt. Es sieht wahnsinnig toll aus, wie da Gebäude und Straßen angestrahlt werden. Alles ist bunt und der Essener Domvikar, Pfarrer Bernd Wolan, der hat uns erzählt, dass das auch bei den Leuten der Stadt ganz gut ankommt.
Ich finde, das ist sehr schön, wie vor allen Dingen klein und groß sich auf den Weg machen. Es gibt eine Route, die ab dem Essener Hauptbahnhof beginnt und es sind Kinderwagen unterwegs, Rollstuhlfahrer, Fahrerinnen mit ihren Familien, ältere, jüngere. Also es ist richtig bunt, nicht nur das Licht, sondern auch die Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben. Und die Stadt ist richtig voll.
Richtig schön. Buntes Licht für alle. Und der Dom spielt natürlich auch eine große Rolle bei dem Lichtkunstfestival. Der ist damit eingebunden. Und wenn man das Atrium, also quasi die Eingangshalle des Doms, betritt, dann wird man von einem Christus, der auf einer Spiegelkugel, wie man sie so aus der Disco kennt, begrüßt. Ja, und durch diese Kugel wird dann das Atrium zum Sternenhimmel. Also wahnsinnig schön, wie die Lichter da geworfen werden an die Wand und an die Decke. Die beiden Künstler, die da tätig waren, haben der Kirche dann auch noch einen besonderen Duft gegeben und es gibt Musik, also es geht dann schon auch noch weiter. Und das Zentrum der Installation sind dann 1000 Spiegel, die auch so von der Decke hängen. Und noch eine Christusfigur, die auch mit ganz, ganz vielen kleinen Spiegeln beklebt ist. Wie so eine eigene Disco-Kugel. Gibt auch ganz viele Fotos davon, also schaut mal gerne im Netz nach. Domvikar Wolan hat auch erklärt, was diese Lichtshow und diese Kunst im Dom ausdrücken soll.
Ich glaube, dass wir in einer sehr zerbrechlichen Welt gerade leben. Und die Künstler haben das wunderbar dargestellt, indem diese Weltenkugel, auf der Christus steht, quasi sich mit diesen 1000 Spiegeln im Raum auflöst und die Zerbrechlichkeit dieser Welt symbolisiert. Und wir hoffen in diesen dunklen Zeiten im wahrsten Sinne des Wortes auf Licht. Als Christen glauben und hoffen wir, dass Christus dieses Licht der Welt ist. Und von daher wird er im Dom diese Figur stark in Szene gesetzt und ist wirklich eine Lichtgestalt, ein Hoffnungsschimmer in diesen dunklen Zeiten. Und ich habe den Eindruck, dass die Leute das ohne viele Worte sehr, sehr verstehen, dass da jemand ist, der vielleicht so etwas wie Licht in dunklen Zeiten
ist. Voll der schöne Gedanke, finde ich. Ich finde ja, Jesus ist das Licht der Welt. Das ist manchmal so ein bisschen abstrakt. Ja, was heißt das denn jetzt für mich? Aber wie der Domvikar sagt, die Leute verstehen durch diese Kunst auch, was das heißen kann. Kunst kann einen ja auch erfüllen, einem Hoffnung geben, Gefühle in einem auslösen. Also das scheint hier zu passieren. Und ich finde es vor allem toll, dass der Dom da mit eingebunden wird. Kirche kommt ja manchmal sehr altbacken rüber und ein bisschen außen vor, aber hier ist das Gotteshaus Teil dieser modernen Show und er strahlt wirklich in einem ganz neuen Licht im wahrsten Sinne des Wortes. An den Unis ist in dieser Woche viel los. Das neue Semester hat begonnen. Die neuen Studis sind zu den Ersti-Wochen und ihren ersten Veranstaltungen unterwegs. Ist alles super aufregend, aber leider manchmal auch mit sehr viel Druck verbunden. Nicht zu selten. Und der kommt nicht zuletzt auch durch fehlenden Wohnraum. Total verrückt, wenn man jetzt selbst nicht mehr studiert oder auch niemanden kennt, der davon betroffen ist. Dann bekommt man das vielleicht gar nicht so mit. Aber in Münster schlafen Studierende tatsächlich in Turnhallen. weil sie keinen bezahlbaren Wohnraum für sich finden. Also das Problem ist echt groß. Stefan Wiskirchen, der ist Hochschulseelsorger an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und auch er erlebt die Wohnungsnot der Studis hautnah. Das hat er uns erzählt.
Also man merkt es natürlich an allen Ecken und Enden. Vor allem unser E-Mail-Postfach läuft an der einen oder anderen Ecke über mit Anfragen. Habt ihr nicht ein Wohnheim, wo man wohnen kann? Habt ihr Kontakte? Wir versuchen, so gut es geht, Kontakte herzustellen. Eigene Wohnungen, eigene Zimmer haben wir leider nicht. Aber man spürt, das ist wirklich eine große, große Not.
Das Schöne ist jetzt, die Hochschulgemeinde kann tatsächlich helfen. Die haben zwar, wie wir gehört haben, keine eigenen Wohnungen, aber eben ein großes Netzwerk. Und diese guten Kontakte sind unser größter Vorteil, sagt der Hochschulseelsorger. Wir haben ein gutes Netzwerk in die Kirchen und in andere Organisationen hinein, die an der einen oder anderen Stelle helfen können, sagt er. Aber trotzdem sind natürlich alle am Limit. Umso schöner, dass die Hochschulgemeinde hier einfach für die Studis da ist. Aktuell steht Stefan Wiskirchen mit seinem Team auch auf dem Campus und stellt sich vor, kommt einfach mal mit den Leuten ins Gespräch. Und einige haben ja noch nie was von der katholischen Hochschulgemeinde gehört, sagt er. Aber sie sollen natürlich wissen, dass sie in der Gemeinde willkommen sind, Beratung und Begegnung finden. Das ist besonders wichtig.
Man lernt einfach ganz viele Studierende hier kennen. Und das Schöne und das Besondere ist vielleicht daran, dass man eben nicht nur so im eigenen Studiengang gefangen ist. Das ist oft eine Erfahrung, die Erstsemester machen. Also ich kenne jetzt alle Chemiker, aber die darüber hinaus kenne ich noch nicht. Und das ist, glaube ich, was ganz Besonderes an unserer Stelle. Das zweite ist Beratung. Wir versuchen in all den Situationen, die im Studium so auf einen zukommen kann, beratend zur Seite zu stehen. Und das dritte ist tatsächlich Gottesdienst. Viele junge Leute suchen auch einfach einen Platz für einen Gottesdienst, der ihnen angemessen ist, wo sie auch in ihren Ansprüchen, ihren Dingen ja angesprochen werden.
Ja, und auch das bietet die Hochschulgemeinde Düsseldorf. Und jetzt könnte man denken, ja, Gottesdienste ist jetzt nicht so das super Angebot für Jugendliche und Studierende. In der Realität sieht es ja auch eher so aus, dass diese Gruppe der Kirche den Rücken zukehrt. Aber
wir haben ein bisschen den gegenwärtigen Trend. Bei uns wächst die Gemeinde. Die jungen Leute kommen eigentlich ganz gerne hierher. Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil sie das finden, was sie vielleicht manchmal in Gemeinden heute nicht mehr so finden. Sie finden wirklich eine Gruppe von jungen Leuten, bei denen sie sich wohlfühlen, wo sie sich angenommen fühlen, wo sie ja tatsächlich mit den Sorgen, mit den Nöten, aber auch mit dem Guten, was sie mitbringen, angenommen sind. Und ich glaube, das ist etwas, was wir sehr, sehr deutlich den jungen Leuten hier vermitteln. Wir haben eine Hoffnung für euch. Wir haben eine Hoffnung für euch. Euer Leben kann gelingen. Und das ist etwas, was sie oft gar nicht mehr hören.
Richtig schön, dass Kirche da so positiv auftritt und junge Leute zu sich einlädt und denen hilft, einfach für sie da ist. Das ganze Interview mit dem Seelsorger, das gibt es übrigens auf domradio.de, also da auch gerne nochmal nachschauen und da verrät Stefan Wiskirchen dann auch, worauf er sich persönlich im anstehenden Semester besonders freut. Dann wollen wir natürlich noch auf die Synode schauen. Ist ja nicht irgendeine Synode. Bei der Weltsynode in Rom treffen Menschen mit den unterschiedlichsten nationalen, spirituellen und kirchenpolitischen Hintergründen aufeinander. Und die findet ja gerade statt. Ein prominenter Synodaler ist der New Yorker Jesuit und LGBTQ-Aktivist James Martin. Und der hat uns ein bisschen von der Stimmung bei der Synode erzählt. Und ich muss sagen, das klingt richtig gut. Also er sagt zum Beispiel, bei der Synodalität geht es wirklich um tiefes Zuhören. Es bedeutet, Menschen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen und Perspektiven aus der ganzen Welt zuzuhören, ohne sie zu unterbrechen, um zu erfahren, wo der Heilige Geist in ihrem Leben wirkt. Martin sitzt zum Beispiel an einem Tisch mit zwei Menschen aus Tansania und aus Fidschi. Und deren Länder und Kulturen und ihre Art, katholisch zu sein, sind natürlich sehr unterschiedlich, sagt er. Man muss die Leute da abholen, wo sie sind. Und das beginnt eben mit Zuhören. Finde ich eine sehr gute Einstellung und schön, dass die Kirche eben auch so sein kann. Jetzt erwarten viele LGBTQ-Katholiken und Katholikinnen auf der ganzen Welt von James Martin, dass er die für diese Menschen wichtigen Themen auf der Synode vertritt. Klar, er ist natürlich nicht der Einzige, fühlt sich aber trotzdem verantwortlich dafür, die Stimmen der LGBTQ-Community zu vertreten und will das auch tun. Allein die Tatsache, dass jemand auf einer Synode in Rom sich für dieses Thema in der katholischen Kirche einsetzen kann, das wäre ja vor einigen Jahren noch unvorstellbar gewesen. Und das ist nur eine Veränderung in der Kirche. James Martin sieht da noch mehr. Er habe bereits konkrete Veränderungen festgestellt, zum Beispiel die Veröffentlichung des Dokuments, das die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare unter bestimmten Umständen erlaubt. Das ist auch eine große Veränderung, die man vor 10 Jahren wohl kaum hätte vorhersagen können, sagt er. Also, es geht langsam voran. Aber es geht voran. Und wir bleiben noch ein bisschen bei der Synode. und bei einer besonderen Initiative, nämlich bei der Frauengebetsinitiative zur Weltsynode. An jedem einzelnen Tag der Weltsynode stellen sie eine wichtige Frauengestalt aus der Bibel, der Kirchen- und Zeitgeschichte vor und bieten dazu Impulse und Gebetstexte an. Zum Beispiel zu den Apostelinnen Maria von Magdala und Junia, Katharina von Siena, aber auch zu Sophie Scholl und Mutter Teresa.
Diese großen Frauen, das sind ja so etwas wie Ahninnen des Glaubens für uns Frauen heute, auf deren Schultern wir ein Stück weit stehen. Es sind auch, wir können sagen, Freundinnen im Himmel, die unsere Anliegen unterstützen. Wir stehen in einer langen Reihe von Frauen, die immer wieder auch gegen Widerstände, gegen Hindernisse tätig werden mussten, um sich mit ihren Gaben, mit ihren Fähigkeiten einbringen zu können.
Das sagt die Pastoralreferentin Brigitte Schmidt, die die Gebetsinitiative mit angestoßen hat. Gemeinsam mit vielen anderen Katholikinnen will sie dazu beitragen, dass die Weltsynode auch wirklich Fortschritte bringt in Sachen Geschlechtergerechtigkeit in der katholischen Kirche, dass endlich auch Frauen den Zugang zu Weiheämtern bekommen. Finde ich ja schon mal toll, dass sich der Präfekt der Glaubenskongregation gleich zum Auftakt dieser Synode in dieser Sache wenig ermutigend geäußert hat und ein Schreiben aus dem Vatikan dazu angekündigt hat, das sieht Brigitte Schmidt natürlich auch. Die Zeit sei noch nicht reif für das Frauendiakonat, hieß es ja da. Vor dieser Aussage verschließt sie auch nicht die Augen.
Wenn wieder Frauen rein zum Objekt gemacht werden mit dieser Erklärung, die von Männern erdacht geschrieben worden ist, über das Wesen der Frau und ihrer Rolle, es würde viele Frauen hier bei uns in den westlichen Ländern in Europa aus der Kirche heraustreiben, die jetzt noch Hoffnung haben, dass sich etwas bewegt.
Diese Nachricht muss man allerdings nicht in Anführungszeichen nur negativ sehen. Auch im Vatikan hat das Thema Frauen, Macht und Weihe viele Dimensionen. Das erklärt unser domradio.de-Chefredakteur Renato Schlegelmilch, der für uns die Weltsynode sehr intensiv verfolgt.
Also es ist jetzt nicht so, dass man im Vatikan grundsätzlich gegen Mitbestimmung für Frauen ist. Papst Franziskus hat zum Beispiel mehr Frauen in Leitungspositionen im Vatikan gesetzt als jeder Papst zuvor. Die Frage ist eher, ließe sich eine Weihe zur Diakonin oder Priesterin so verkaufen, dass die katholische Kirche daran nichts zerbricht. In Afrika gibt es zum Beispiel riesige Widerstände dagegen. Die Gerüchteküche sagt jetzt, dass vielleicht nicht die Weihe für Frauen kommt, aber im Hintergrund nach anderen Möglichkeiten gesucht wird, Frauen in der Kirche gleiche Verantwortungen wie Männer zu geben. Dann gibt es zwar immer noch nicht die Weihe mit dem Recht, Eucharistie zu feiern zum Beispiel, aber Frauen könnten Gemeinden leiten, Vatikanbehörden leiten. Und ich glaube, solche Fragen der Macht und Verantwortung sind am Ende wahrscheinlich doch wichtiger als die Frage, wer Sakramente zelebrieren darf.
Also, diese Einordnung mal als Hintergrundinformation. Trotzdem ist es natürlich verständlich, dass sich viele Menschen über so eine Aussage des Präfekts aufregen. Klar, jetzt könnte man auch sagen, was hilft denn da beten? Das ist jetzt ein bisschen naiv. Aber das sieht Schmidt ganz anders. Sie und auch die anderen Mitglieder der Initiative sind präsent, allen Widerständen zum Trotz. Ganz aktuell eben dadurch, dass sie sich im Gebet vernetzen.
Es ist die Hoffnung, die mich trägt. Und es ist das tiefe Wissen darum, dass so wie die Situation der Frauen jetzt ist in der katholischen Kirche, dass das nicht dem Willen Gottes entspricht. Und deshalb müssen wir mit Beharrlichkeit, mit Ausdauer weiter uns dafür einsetzen, mit unseren Tun im Handeln und auch mit unseren Gebeten. Und da bin ich mit dabei.
Und zwar erst einmal bei der Frauengebetsinitiative zur Weltsynode. Ein wichtiges Zeichen und vor allem ein bewundernswert langer Atem, den diese Menschen haben. Und letztendlich sind es ja auch die, die anderen wieder Mut machen, dran zu bleiben und sich für eine Sache einzusetzen. Jetzt habe ich hier noch Good News aus der Politik. Auch was ganz Tolles, was es da diese Woche gab, aber das erklärt meine Kollegin Simone Walter aus dem domradio.de-Team.
Die SPD-Politikerin Heike Heubach hat gestern als erste gehörlose Abgeordnete eine Rede im Bundestag gehalten. Vor allen Abgeordneten hat sie sich bedankt, dass sie so zugewandte Worte zu ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag erhalten hat. Und damit auch alle hörbar verstehen konnten, was sie eigentlich für ein Anliegen hatte, wurde sie von Dolmetscherinnen begleitet.
Und um was ging es in der Rede?
Ja, Heubach ging es um mehr bezahlbaren Wohnraum. Das verwundert nicht, denn sie gehört im Bundestag dem Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung und auch Bauwesen an. Und wie sie wahrgenommen wird, das liegt ihr natürlich auch sehr am Herzen. Sie wünsche sich nämlich eine Wahrnehmung als Mensch und nicht als gehörloser Mensch.
Als Mensch und nicht nur als gehörloser Mensch. Das finde ich auch eine ganz wichtige Aussage. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sehen Menschen mit Behinderung oft in Positionen, in denen sie sich dann speziell auf dieses Thema fokussieren. Das ist ja auch gut. Also diese Menschen sind betroffen, zum Beispiel durch nicht barrierefreie Innenstädte oder Ähnliches, und können ja auch besser und anders auf solche Probleme schauen, als jemand, der keine Behinderung hat und nicht davon betroffen ist. Aber trotzdem ist das ja nicht alles, was diese Menschen können. Und deshalb finde ich den Satz von ihr ganz wichtig, sie als Mensch zu sehen und nicht nur als Gehörlose. Also sehr schön, freut mich, dass sie sich jetzt dort für wichtige Themen einsetzen kann. Und zum Schluss, ganz kurz und knackig, der Deutsche Katholikentag 2026 in Würzburg hat jetzt auch ein Leitwort. Das ist verkündet worden und heißt: Hab Mut, steh auf. Dieses Sätzlein stammt aus dem Markus-Evangelium. Irme Stetter-Karp, die Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, sagt, dass dieses Motto Menschen Mut machen soll, ihrem Glauben zu folgen, aber auch Mut, die Menschenwürde zu verteidigen. Wir stellen uns gegen Hass und Hetze, die das Klima in unserem Land zu vergiften drohen, sagt sie. Es ist christliches Profil, wenn wir sagen, nicht mit uns. Ja, da muss ich auch nichts mehr zu sagen. Das spricht für sich.
Die Inspiration.
Immer um 10 vor, also einmal in der Stunde, gibt es ja im Domradio-Programm das Wort. Das ist ein kurzer Impuls und so einen gebe ich euch jetzt auch mit auf den Weg. Wo ich zu Beginn ja schon über die schöne Natur im Herbst philosophiert habe, passt das doch auch ganz gut ans Ende dieser Folge.
Wenn die Vögel singen, rufen sie dabei die Blumen des Feldes oder sprechen sie mit den Bäumen? Oder ist ihr Gesang nur ein Widerhall dessen, was das Bächlein murmelt? Der Mensch mit all seiner Klugheit kann nicht verstehen, was die Vögel sagen oder was der Bach vor sich hin murmelt oder was die Wellen flüstern, wenn sie langsam und sanft den Strand berühren. Der Mensch in all seiner Klugheit kann nicht verstehen, was der Regen spricht, wenn er auf die Blätter in den Bäumen fällt oder wenn er aufs Fensterbrett tropft. Er weiß nicht, was der flüchtige Wind den Blüten zu erzählen hat. Aber das Herz des Menschen ist imstande, die Bedeutung dieser Stimmen zu fühlen und zu begreifen. Oftmals bedient sich die ewige Wahrheit einer geheimnisvollen Sprache. Seele und Natur unterhalten sich miteinander, während der Mensch abseits steht, sprachlos und verwirrt. Und hat der Mensch nicht Tränen vergossen über diese Stimmen? Sind seine Tränen nicht ein beredtes Zeugnis seines Verstehens? Aus Worte wie die Morgenröte von Khalil Gibran.
So, und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag oder Montag oder Donnerstag, wann auch immer ihr das Sonntagslicht hört. Ein bisschen Sonntag kann ja an jedem Tag sein mit unserem Podcast. Habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.